Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute endlich mal wieder mit Marco Abel.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und wir sprechen über eine Filmströmung, die viele, die das hier hören, wahrscheinlich nicht kennen, aber jetzt kennenlernen werden, nämlich die neue Münchner Gruppe. Ich bin Christian Eichler. Hi. Marco, schön, dass du mal wieder da bist. Du bist Professor für Anglistik und Filmwissenschaft an der University of Nebraska und du bist, das muss man wohl so sagen, dafür mitverantwortlich, dass sich der Begriff Berliner Schule so rausgebildet hat, also für Petzold und Schaneleck und so weiter. Und wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge gemacht, in der ich auch sehr viel gelernt habe, auch selber, glaube ich, erst zum ersten Mal so richtig verstanden habe, was macht die eigentlich aus. Du hattest ja auch ein Buch darüber geschrieben und du hast damals, glaube ich, sogar schon so angekündigt, dass du an was anderem arbeitest und mir dann geschrieben, jetzt ist es nämlich gerade veröffentlicht, du hast dich einer anderen Filmströmung jetzt gewidmet. Wie kam das denn dazu? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen.
Ja, also das kam eigentlich so, dass ich circa 2010, 11, 12, als ich mit dem Berliner Schulebuch im Prinzip fertig war, mich unterbewusst, glaube ich, nach was Neuem umgesehen hatte. Und durch meine Freundschaft mit einigen Filmemachern aus der sogenannten Kölner Gruppe, Bernhard Marsch, Markus Mischkowski, Rainer Knepperges unter anderem, war mir die sogenannte Münchner Gruppe oder wie ich sie nenne, neue Münchner Gruppe, und da können wir vielleicht auch drüber reden, warum es die neue Münchner Gruppe ist, wurde ich mit denen etwas bekannt gemacht, teilweise weil der ein oder andere Filmemacher, der mit der neuen Münchner Gruppe assoziiert wird, in den Filmen der Kölner vorkommt. Und ich kannte im Endeffekt nur ein oder zwei Filme. Zur Sache Schätzchen, einer der berühmtesten deutschen Filme, bis heute einer der erfolgreichsten deutschen Filme von Mai Spilz und Werner Enke und noch den ein oder anderen. Und die Kölner haben mich eigentlich dazu animiert, mach doch mal was zu denen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, lass mich mal gucken, ob ich was dazu machen kann. Und eine der Schwierigkeiten, und das hat auch schon damit zu tun, warum die Gruppe so unbekannt ist eigentlich, ob das jetzt, ich sag mal, deine Generation ist, die vielleicht die Gruppe nicht kennt, aber auch meine Generation. Ich bin 1969 geboren. Die Gruppe ist eigentlich aus der deutschen Filmgeschichtsschreibung herausgefallen und ich sag mal, platt auch durchaus herausgeschrieben worden. Aber der Grund ist, dass man sie nicht kennt, hat damit zu tun, dass es die Filme nicht gibt. In anderen Worten, man muss entweder auf Retrospektiven gehen, die es ab und zu mal gibt, oder man muss als Forscher, sage ich mal, Zugang zu Filmarchiven in Deutschland bekommen, wo die Filme ein bisschen rumliegen und halt einfach immer schlechter werden von Material. Und es hat dann in der Tat auch keiner zu denen geforscht. Also es gab noch kein Buch, es gibt ganz wenig akademische Aufsätze zu ihnen. Und naja, es war halt eine Lücke gewesen und die ist dann mir bewusst geworden, mir ist dann bewusst geworden, dass die Lücke mich interessiert und habe ich dann angefangen, sie zu füllen.
Mhm. Ja, das Kino, mit Nonchalance am Abgrund, das Kino der neuen Münchner Gruppe 1964 bis 1972 ist der Titel. Kannst du vielleicht sagen, was sind so, denkst du, in Deutschland so die bekanntesten Sachen überhaupt noch so daraus? Also wo man sagen kann, also zum Beispiel der Film Zur Sache Schätzchen, habe ich mir jetzt auch angeschaut zur Vorbereitung. Ich kannte das auch nur so vom Hörensagen, dass es den gab. Dann gesehen, ach ja, Uschi Glas, ne, der Film irgendwie, der für ihre Karriere irgendwie ganz wichtig war. Und dann fand ich sauwitzig, auf Wikipedia steht, dass Begriffe wie Fummeln oder Türlich als Abkürzung von Natürlich zum Beispiel auf diesen Film zurückgehen tatsächlich. Ja? Also das sind Sachen, die sagen wir heute immer noch so ungefähr und niemand von uns, würde ich sagen, auch aus meiner Generation, weiß das tatsächlich. Ist das so das Bekannteste, was man kennt aus der neuen Münchner Gruppe oder gibt es noch irgendwas anderes, bei dem man sagen würde, nee, das und das sind so die Sachen, da hat man vielleicht schon mal von gehört.
Ja, also der andere Film, den Leute vielleicht kennen, ist Rote Sonne von Rudolf Thomae. Mhm. Und der Film, der hat die Uschi Obermeier spielt damit. Die kennt man aus der Kommune 1 vielleicht. Die war eine der berühmtesten Personen der späten 60er, frühen 70er. Und der Film wurde nochmal neu aufgelegt. Der war damals, als er rausgekommen ist, 69, 70, nicht erfolgreich gewesen.
Ja.
Aber Tomei hat den später nochmal auf DVD herausgebracht. Und er wurde sozusagen eine Art Kultfilm, weil es in dem Film halt, und der wird auch eigentlich als ein 68er-Film gelesen. Es geht in dem Film darum, dass es eine kleine Frauenkommune gibt, die ihre männlichen Liebhaber sozusagen umbringt nach 5 Tagen. Damals gab es ja auch diese Valerie Solanas, die auf den Andy Warhol geschossen hat und auch so das Scum-Manifesto geschrieben hat. Es war sozusagen ein Film auf der Höhe der Zeit gewesen, aber es ging halt auch um Gewalt und das war der Vorabend der RAF gewesen sozusagen halt. Und es hat in dem Sinne vielleicht, auch wenn es um 1970 nicht richtig als Kinoerfolg funktioniert hat, als trotzdem ein langes Nachleben gehabt. Es ist ein super toller Film, den kann ich wirklich allen empfehlen. Und den kann man halt auch in der Tat auf DVD sich ganz einfach angucken, wenn Leute heute noch DVDs gucken.
Ja.
Streaming weiß ich nicht, ob es ein Streaming gibt, aber auf jeden Fall auf DVD. Zur Sache, Schätzchen, und dann der Nachfolgefilm von Maispils und Werner Enke, Nicht fummeln, Liebling, waren zwei richtige Kassenknüller gewesen. Der erste, zur Sache, Schätzchen, 1968, hatte circa 6,5 Millionen Zuschauer in Deutschland gehabt an der Kinokasse. Das ist bis heute in den Top 10 aller deutschen Filme,
Wow.
die je gemacht worden sind. Das ist ziemlich unglaublich, wenn man sich jetzt mal, das sind 55, 56 Jahre mittlerweile, und trotzdem gibt es nur wenige Filme, die mehr Zuschauer gehabt haben. Und der wurde halt auch einfach nur Kult. Und es geht dann halt auch gerade darum, dass es halt Werner Enke, der die Hauptfigur spielt, der dann halt diese Wortschöpfungen gemacht haben, die der Duden übernommen hat, wie du gerade gesagt hast, sowas wie Fummeln und so weiter. Und diese Figur wurde, ich sag mal, im Untergrund in Deutschland immer mal wieder gerne aufgenommen, auch durch, ich sag mal, jetzt mehr zeitgenössische Pop-Musikbands oder Rock-Musikbands wie Tokotronic zum Beispiel haben immer mal wieder eine Referenz zu Enke oder die Liga der gewöhnlichen Gentlemen
Ja,
haben sogar ein
Dumpfbacke
Lied.
übrigens auch ein Begriff, den mein Vater hat, der hat immer
Dumpfbacke
sehr
auch noch, eben,
gerne benutzt. Ja.
genau. Man muss dazu sagen, und das ist vielleicht, das geht darauf wieder zurück, als ich gerade gesagt habe, das heißt es jetzt Neue Münchner Gruppe oder Münchner Gruppe. Die Frage ist ja immer, wenn man, genauso wie bei der Berliner Schule, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu?
Genau, kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen, auch so, was ist das also für eine, wir haben jetzt gerade schon gesagt, ne, wir sind 60er, Anfang 70er, so, was ist das für eine politische Zeit, um wen geht's da eigentlich, warum spricht man da von einer Gruppe oder sprichst du jetzt von der sogar neuen Münchner Gruppe?
Genau, also es gab ja damals 1972 das berühmte Oberhausener Manifest. Das kennt man als Filmliebhaber in Deutschland ja trotzdem noch immer als Referenzpunkt. Das wurde ja damals ausgerufen, dass das Kino der Väter tot sei, der Adenauerzeit, der Nachkriegszeit. Und dass man halt ein neues Kino machen braucht und machen werde und machen möchte. Und das waren halt so Leute wie Alexander Kluge und Edgar Reitz und andere. Und dann gibt es eigentlich, ich sag mal so, es ist sehr schwer, das alles auszudividieren, weil das passiert alles an einem sehr komprimierten Zeitraum. Sagt, zwischen 62 und den frühen 70ern, innerhalb von 10 Jahren, entwickelt sich aus demselben Brutkasten, der eigentlich Schwabing München ist. Die kommen alle daher, die leben alle da zumindestens. Und diese Oberhausener Gruppe, die halt berühmt ist, auf die wir uns immer wieder mal beziehen, die sind die erste Münchner Gruppe, weil 27 der 28, wenn ich mich richtig erinnere, der Leute, die das unterschrieben haben, alles Männer, kamen aus Schwabing. Und deswegen waren sie halt damals als Münchner Gruppe bekannt, oder die wurden so tituliert. Wir kennen sie heute aber als Oberhausener Manifest halt sozusagen. Und Enno Patterlass, der damals einer der wichtigsten und berühmtesten deutschen Filmkritiker war, der für die Filmkritik geschrieben hat, der die Filmkritik, die Zeitschrift, mitgegründet hatte, hat 1965 einen Essay in der Filmkritik geschrieben, in dem er den Begriff der neuen Münchner Gruppe erfunden hat, um diese neue Münchner Gruppe von der anderen Münchner Gruppe zu unterscheiden. Deswegen darf man die Leute, die Patterlass damals als neue Münchner Gruppe tituliert hat, Klaus Lemke, Rudolf Thomae, Max Zielmann und noch ein paar andere, die hatte halt ganz offensichtlich unterscheiden wollen von Kluge, Edgar Reitz, den Chamonix-Brüdern und anderen, die Patterlass nicht so mochte.
Was macht die Ober- oder machte die Oberhausener aus und wie unterscheiden sich dann die Neuen davon? Ist das nur eine Generationssache oder noch viel mehr?
Ja, es ist schwierig, das als Generationssache aufzufassen, weil sie halt alle im Prinzip in den 20, also die meisten waren irgendwie so Mitte 20 bis späte 20 gewesen. Und die kamen halt nur für ein paar Jahre vorher ans Filmemachen, dann halt sowas. Ne? Also die neue Münchner Gruppe, der erste neue Münchner Gruppe-Film ist Die Versöhnung 1964, nur 2 Jahre nach Oberhausen zum Beispiel. Und dann die meisten Kurzfilme der neuen Münchner Gruppe sind 65, 66. Aber sie haben eine andere Haltung dem Medium Kino gegenüber. Sie wollen vom Kino was anderes. Und das kann man meiner Meinung nach schon in den Filmen sehen. Und das versuche ich darzustellen in dem Buch und auch mit dem Begriff der Nonchalance, der der Hauptbegriff des Buchs ist, den man in einer gewissen Art und Weise sicherlich als Leichtigkeit verstehen kann. Und
Lässigkeit
ich
auch,
glaube,
ja.
die Lässigkeit, Leichtigkeit, Gleichgültigkeit ist dann so die wichtige Übersetzung, die ich in dem Buch mache. Da kommen wir sicherlich drauf zu sprechen. Das sind alles Begriffe, die man mit den Oberhausener Filmen oder mit den Filmen der Oberhausener nicht assoziieren würde, was jetzt nicht heißt, dass denen ihre Filme als schlecht befunden werden müssen. Aber ich glaube schon, dass die neuen Münchner den Filmen der Oberhausener nicht so sehr wohlgesonnen gegenüberstanden. Die fanden die zu schwierig. Das waren, um das
Hast du
so
ein
kurz zu
Beispiel
sagen,
vielleicht auch
Probleme für
für so
mich.
einen Oberhausener Film, bei dem man sagen könnte, das ist keine Leichtigkeit oder keine Lässigkeit?
Ja, also ich sag mal, die berühmten Filme sind ein Abschied von gestern von Kluge, der ja dann auch in Venedig den Preis gewonnen hat, den Goldenen Löwen zum Beispiel. Der junge Törleß von Schlöndorff. Schlöndorff war kein Unterzeichner des Oberhausener Manifest gewesen, aber das war dann Teil des sogenannten jungen deutschen Kinos gewesen, das dann aus dem Oberhausener Manifest kam. Das sind meistens Filme, in denen es um etwas ganz Spezifisches gibt, was wir heute als Problemfilm sozusagen auch benennen würden. Es gibt Probleme. Sei es Problem der Abtreibung. Es gibt einen Film der heißt S, zum Beispiel. Da geht es darum. Oder Filme, die eine gewisse Schwere der Thematik haben und die, ich sag mal, in der filmischen Auflösung dann auch vielleicht etwas bedeutungsschwanger herkommen. Und das ist sicherlich die Attitüde gewesen, die die neuen Münchner Gruppe haben. Oder die haben die Filme so gelesen, so, sage ich mal, halt sowas. Die fanden die Oberhausener Filme oder die Filme des jungen deutschen Kinos einfach nicht kinomäßig genug. Und die meinten damit den frühen Godard und Godards Übersetzung des Hollywood-Kinos eines Howard Hawks sozusagen oder eines Roald Walsh oder also ein gewisses
Das
Genre-Kino,
fanden die gut,
wo
die
es,
neuen.
das fanden die neuen Münchner Gruppe, fanden die gut und die erste Münchner Gruppe, also die Oberhausener, fanden die Sachen nicht gut. Die wurden auch teilweise, also diese Hollywood-Filme von John Ford und Howard Hawks, wurden in der deutschen Presse, in der intellektuellen Filmpresse, in der Filmkritik auch durchaus mal als postfaschistisch verschrien. So gerade, sage ich mal, durch eine gewisse Frankfurter Schule Lesensart wurden diese Filme als rechtslastig
Die von
gesehen.
der
Das
neuen
war auch
Münchner
durchaus
Gruppe oder die von der alten?
die amerikanischen Filme, Howard Hawks und John Ford und so weiter, wurden in der deutschen Filmkritik als rechtslastig rezipiert. Und die Filme der neuen oder die Filmemacher der neuen Münchner Gruppe, also Thomae und Lemke und andere, wurden dann auch von der deutschen Filmkritik damit assoziiert, also mit eher auf der rechten Seite zu stehen, als auf der linken Seite der Frankfurter Schule, mit der die Oberhausener assoziiert worden sind. Also in anderen Worten, kurz gesagt, es gibt eine Gabelung in der deutschen Filmgeschichte innerhalb derselben Szene, die in Schwabing basiert. Ne? Es gab eine Szene, die Richtung politische Linke ging, und eine Szene, die vielleicht mit der nicht so viel zu tun haben wollte. Und die letztere ist die Neue Münchner Gruppe, halt sowas, die mit dieser politischen Linken der Oberhausener nicht so viel anfangen konnte.
Aus wirklich ideologischen Gründen oder weil man gesagt hat, das, was diese jetzt linker gerichteten Leute produzieren, führt nicht zu den Filmen, die wir ästhetisch als interessanter vielleicht empfinden.
Meiner Meinung nach ist es das Letztere. In anderen Worten, ich glaube nicht, oder ich glaube, das wäre falsch, die Filmemacher der neuen Münchner Gruppe politisch als rechtskonservativ oder sowas anzusehen. Das kommt sicherlich, ich habe die ja alle gesprochen, und die Interviews gibt es in meinem Buch ja auch alle. Und es wird auch teilweise direkt angesprochen. Also Mai Spilz zum Beispiel sagt explizit, nee, wir waren immer links gewesen, halt so, ne? Aber es war eine andere linke Haltung gewesen als die Haltung der eher traditionellen, ich sage jetzt einfach mal, eher traditionellen politischen Linken gewesen. Und für die neuen Münchner, die wollten einen anderen Film. Die wollten einen Film, der nicht über die Gesellschaft ist, sozusagen, der nicht die Gesellschaft thematisiert, sondern der das gesellschaftliche Leben in der Nach-Adenauer-Zeit sozusagen, Mitte der 60er, mit dem Kino verbindet auf derselben Ebene sozusagen, wo das Kino nicht über das Leben ist, sondern das Kino ist das Leben, und das Leben ist nicht reflektiert im Kino sozusagen sondern es ist, man lebt das Kino, halt sowas. Und das hat was mit dem Begriff der Gleichgültigkeit zu tun, dass halt für die Leute, die ich mit der Neuen Münchner Gruppe speziell assoziiere, also Tomé, Max Zielmann, Klaus Lemke, Martin Müller als Jüngster der Gruppe, und dann halt das Duo Mai Spilz und Werner Enke, die sind ja miteinander verheiratet. Mai Spilz hat die Filme gemacht. Sie war die erste deutsche Regisseurin gewesen seit Leni Riefenstahl, die einen Langspielfilm gemacht hat mit Susanne Schätzchen.
Ach krass, ja.
Ja, muss man sich auch mal wirklich überlegen. Aber dass für die Relation Leben und Kino eine fundamental andere war, als für die Leute, die wir mit der Oberhausener Szene oder mit dem Oberhausener Manifesto assoziieren, dass dann der sogenannte junge deutsche Film auch wird. Und für die neue Münchner Gruppe hat das Kino nichts mit Pädagogik zu tun.
Ja.
Es hat nichts mit Erziehung zu tun. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt die Leute umerziehen müssen oder dass wir eine Botschaft sozusagen transportieren müssen, die dann gewisse ideologische Qualitäten hat. Ne? Also es ist eine andere Einstellung zum Medium, was das Medium kann, was man mit ihm machen solle.
Das ist ja auch manchmal so, wenn man so als vielleicht politischer Mensch, haben wir auch länger drüber geredet, dann so eine Berliner Schule-Film sieht und sich dann irgendwie so denkt, warum ist das so langweilig? Warum sind die in irgendwelchen Büroräumen? Was passiert da eigentlich? Was soll mir das eigentlich politisch sagen? Man kann das jetzt wahrscheinlich nicht so direkt vergleichen, aber daran muss ich so ein bisschen denken, dass das Kino nämlich mir, jetzt auch von der Neuen Münchner Gruppe, die Filme, die du mir geschickt hast, Kurzfilme und so, gar nicht unpolitisch auf mich wirkte, wenn man so darüber nachdenkt. Und das ist wahrscheinlich dann so, auf den zweiten Blick ist es dann vielleicht anders politisch, kann man vielleicht auch sagen, oder?
Ja, nee, das ist eine tolle Bemerkung, die du machst, weil eine der Sachen, die sehr schön war im Zeugkost-Kino Mai 22, als die da die zweiwöchige Retrospektive gemacht haben mit mir, der Premierveranstaltung, wurde mir später gesagt von Filmwissenschaftlerinnen, die diese Filme noch nie gesehen hatten, dass sie diese Filme als extrem modern empfunden hatten. Und einer der Gründe, glaube ich, dass sie sie als modern empfunden hatten, hat durchaus auch damit zu tun, und das ist sicherlich eine der politischen Sachen an diesen Filmen, dass zum Beispiel die weiblichen Figuren in diesen Filmen, man könnte ja meinen, das sind eigentlich alles Jungs, die diese Filme machen, bis auf Mai Spilz, you know, aber selbst da vor Mai Spilz, ich sag mal, Werner Enke ist natürlich eine sehr dominante Figur in den Filmen. Und insofern könnte man sicherlich aus unserer heutigen Zeit sofort Vorurteile haben, sagen, okay, das sind Jungensfilme, das ist wie Quentin Tarantino oder sowas dann halt so, ne? Und das ist aber nicht so. Die weiblichen Protagonisten in diesen Filmen sind sozusagen auf ihre eigene Art und Weise feministisch, protofeministisch, weiß ich nicht genau, was die richtige Beschreibung ist, die sozusagen vor der zweiten Welle des Feminismus und auch des deutschen Filmfeminismus, der ja dann aus Helke im Prinzip 66, 67, 68 und dann in die 70er so richtig losgeht, eigentlich schon durch ihre Haltung, die sie in den Filmen haben, aber auch die Haltung der Filme zu ihnen oder ihnen gegenüber, eine ist, die durchaus das Patriarchat der damaligen Zeit eindeutig unterminiert, sich auch durchaus lächerlich drüber macht oder witzig drüber macht halt. Und Klaus Lemke hat immer so berühmterweise, der hat ja immer gute Sprüche gehabt, und er hat halt auch im Prinzip gesagt, dass sie die Ersten gewesen wären, die erkannt hätten, dass die Frauen immer die besten, besser, so immer die besseren Jungs gewesen seien. Und das ist sozusagen eine Lehre, die sie, das die Filmemacher der Neuen Münchner Gruppe von den berühmten Frauenfiguren der Howard Hawks-Filme entnommen haben, der dafür berühmt war, durchaus sehr starke Frauenfiguren in seinen Romantic Comedies gehabt zu haben.
Ja, also vielleicht sprechen wir auch mal so ein bisschen über diese Filme, weil jetzt hört man das irgendwie so, ja, protofeministisch und aber irgendwie auch wurde als rechts gesehen. Was sind das eigentlich für Filme, die wir da schauen? Und ich finde das Erste, was total politisch interessant wirkt. Du hast mir so ein paar Sachen geschickt und du hast auch eine Auflistung in deinem Buch dieser Filme. Und was ich total interessant finde, ist, wenn man die Filme sieht, ist es ganz oft so eine so Nouvelle Vague-artige, so Nonchalance. Leute stehen vor Spiegeln, Leute rauchen, Leute. Also man denkt manchmal so, ist das Deutschland? Sind das Deutsche, die ich da sehe? Sind das Franzosen, die einfach nur gedubbt sind oder sowas? Kann das eigentlich sein? Kann das eigentlich so aussehen? So deutsches Kino, wenn man das so sieht, ja. Und dann man fährt umher, man lebt das Leben, man läuft aber auch dauernd so aneinander vorbei, es gibt Machtspielchen und so weiter und so fort. Und der Witz war jetzt für mich, als ich diese Titelliste gelesen habe, von diesen Titeln, also wie diese Filme heißen, ja, Kleine Front, Strategen, Duell, Manöver zum Beispiel, Zinnsoldat, also ich habe jetzt nicht alle auch von denen gesehen, vielleicht gibt es auch welche davon, die tatsächlich jetzt irgendwie im Krieg spielen oder sonst was, aber diese Kurzfilme, die ich gesehen habe, die du mir geschickt hast, ja, da heißt ein Film Duell und es geht aber nicht darum, dass sich zwei Menschen erschießen, sondern es geht um ein Ehepaar, die auf eine Party gehen wollen. Und man denkt, man schaut wirklich am Anfang La Notte von Antonioni oder so. Und dann gehen die auf einmal die Treppe runter und dann entwickelt sich so eine Verfolgungsjagd. Also sie fährt mit seinem Auto weg, er jagt sie die ganze Zeit. Wir haben auf einmal so eine ewig lange Verfolgungssequenz. So, und am Ende steigt er einfach wieder zu ihr ins Auto hinein und sie fahren dann auf die Party zusammen. Also das ist so ein krasser irgendwie Genrewechsel. Und gleichzeitig hat man schon das Gefühl, wird so die Nachkriegsgesellschaft schon befragt. Also welche Geschlechterrollen gibt es? Und natürlich diese also militarisierten Begriffe auch, also dieser Titel der Filme, das fand ich irgendwie so total bemerkenswert bei den Sachen, die ich gesehen habe.
Ja, nee, super. Das ist, glaube ich, schon eine sehr gute Zusammenfassung, die du da lieferst. Vielleicht erstmal zu sagen, so wie ich die Neue Münchner Gruppe definiere, gibt es 32 Filme. Die Hälfte davon, Pi mal Daumen, die Hälfte davon sind Kurzfilme. Und dann haben die von 1967 an auch angefangen, Langfilme zu machen. 48 Stunden bis Acapulco von Lemke ist der erste Langfilm der Gruppe. Und man kann sich durchaus darüber unterhalten, ob vielleicht nicht das schon der Abschluss der Gruppe gewesen ist. Ich definiere sie ja bis 1972. Und ich sag mal so, dass selbst einige der Filmemacher wie Martin Müller zum Beispiel eigentlich sagt, dass im Prinzip 67, 68 die Sache vorbei gewesen ist, weil man dann auseinandergegangen ist, weil wenn man lange Filme macht, dann ist man anderweitig beschäftigt und man kann nicht mehr laufend in derselben Kneipe rumhängen, Bier trinken, Flipper spielen und ins Kino gehen, was halt ganz, ganz wichtig ist und dass man auch in diesen Filmen immer wieder sieht, dass das ihre Hauptsozialisierungspunkte waren und dass die Kneipen, in denen sie rumhangen, waren halt auch die Kneipen gewesen in Schwabing, wo die ganze deutsche Filmszene im Prinzip herkommt. Also auch Fassbender gab es da, Wenders, die sind nicht neu in Münchner Gruppe, aber die gab es trotzdem da auch. Aber halt auch Andreas Baader zum Beispiel halt sowas. Und die waren alle da. Aber so ein Film wie Duell, den ich dir geschickt habe von Lemke, ist ein für mich, glaube ich, der wichtige Film in der Entwicklung oder was die neue Münchner Gruppe darstellt, weil es da einfach um Bewegung geht. Sag mal, es gibt ja sozusagen keinen richtigen Plot. Der Plot, den hast du ja gerade schon gesagt, es geht im Prinzip darum, dass dieses Ehepaar, wenn sie dann in der Tat verheiratet sind, wir wissen nicht so ganz genau, sozusagen sich einen spaßigen Abend machen, indem die Frau ihn überrascht, indem sie ihm das Auto wegstiehlt, sozusagen abhaut und er dann für die nächsten 10 Filmminuten, die sicherlich in Realität dann, ich sag mal, eine Stunde sind oder sowas, durch München oder vor allem halt auch durch Schwabing brausen. Und am Ende sind sie wieder zusammen. Also das ist es im Prinzip. Aber warum hat Lemke so einen Film gemacht als Kurzfilm, wo es im Effektiv nur um Kinesis geht, also Bewegung, eigentlich ja das, worüber es im Film immer gibt, weil das Medium Film ja, es geht um Bewegung, es sind bewegte Bilder halt sowas. Ne? Und ich denke, dass es was damit zu tun hat, das ist halt einfach nur Spekulation meinerseits, dass halt der Körper, so wortwörtlich die Körper der Deutschen, der Westdeutschen in diesem Fall, in der Nachkriegszeit wirklich eingezwängt waren sozusagen, dass man dann auch, dass man gar nicht wusste, wie man sich frei bewegen kann, weil man natürlich auch so erzogen worden ist, in einer gewissen Ordnung. Und natürlich gab es diese unausgesprochene Schuld, die da erst durch die 68er eigentlich so richtig ausgesprochen wurde. Man musste sich auch ja auf einer gewissen Art und Weise kleiden, in Anzügen mit Schlips und Kragen und sowas dann halt. Das war alles sehr eingezwängt. Und die Idee oder überhaupt sich zu imaginieren, wie kann man denn auch anders leben, ist dann in dem Sinne gar keine von den neuen Münchnern keine theoretische Frage gewesen, sondern sozusagen eine praktische Frage gewesen, dass man das einfach mal machen muss und dass man erlernen muss, sich anders zu bewegen. In anderen Worten, man kann nicht von heute auf morgen seinen Körper verändern oder seine Körpersprache verändern oder sein körperlich Sein in der Welt verändern, wenn man in einer gewissen Gesellschaft aufwächst, die einem zu etwas anderem erzieht, sozusagen. Und ich glaube, man kann das in diesen Filmen sehr schön sehen, wie die auch nicht so genau wissen, wie man sich dann anders bewegen soll. Man sieht das es gibt so viele Tanzszenen in den Filmen auch. Zum Beispiel in einem anderen Film, den ich hier geschickt habe, von Rudolf Thomé, meiner Meinung nach einer der großen Meisterwerke, Galaxis, ein kleiner Science-Fiction-Film. Und da gibt es halt diese ganz tolle Szene, die ich wirklich liebe, mit Klaus Lemke als einer der Hauptfiguren. Und er tanzt mit einer der Damen dann halt. Und Lemke, immer mit Sonnenbrille, immer ein cooler Hund gewesen, er tanzt da so ganz cool und trotzdem auch ein bisschen steif. Ein Amerikaner würde nie so tanzen in der Zeit. Wir würden nicht, wenn wir uns amerikanische Hollywood-Filme ansehen der Zeit, die tanzen anders, die Körper sind anders, die bewegen sich anders in der Welt, die haben eine Attitüde zur Welt, die fundamental anders ist. Und man kann in diesen neuen Münchner Gruppe Filmen, aber nicht in den anderen deutschen Filmen, die nicht neue Münchner Gruppe Filme sind, sehen, wie die sich mit einer gewissen Gleichgültigkeit der Welt gegenüber, den Problemen gegenüber verhalten, sodass etwas anderes möglich wird für sie. Und damit experimentieren sie. Und Duell ist dann halt ein Beispiel, wo es in der Tat darum geht, dass die Frau einfach mal extrem viel Spaß daran hat, ihren Mann sich hinter sich herlaufen zu sehen oder immer wieder versucht, ihn in ein gewisses Restaurant oder in eine gewisse Lokalität zu locken, wo sie sich sozusagen versteckt, aber dann immer wieder abhaut sozusagen. Also so ein bisschen wie die Schildkröte, wie und der Hase sozusagen halt. Der Hase kommt nie ganz an die Schildkröte ran in der Geschichte.
Wie ist denn das mit diesen Genre-Aspekten? Also einerseits haben wir fast so schwelgerische, irgendwie privatistische Filme fast, bei denen Leuten sitzen so zu Hause und reden darüber, kommen, sie nähern sich an, sie stoßen sich wieder ab. Ja, das haben wir auch ganz oft, so Liebesgeschichten, das ist so ein Hin und Her. Und auf einmal gibt es dann aber doch so irgendwie Verfolgungsjagden zum Beispiel oder sowas. Oder am Ende ist dann doch die Frage, bei zur Sache Schätzchen, wird jetzt ein Polizist erschossen oder sowas. Kannst du dazu was sagen, zu diesem Verhältnis irgendwie aus diesen beiden Teilen? Weil das wirkte auf mich irgendwie auch sehr frisch.
Ja, so die neuen Münchner waren alles große Liebhaber des amerikanischen Genre-Kinos, aber gebrochen durch Godard. Und es war sicherlich aus der französischen New Wave, der Nouvelle Vague, mehr als alle anderen war es Godard für sie gewesen. Mehr als Truffaut und mehr als Chabrol und so weiter. Und zwar vor allem der wirklich frühe Godard halt, das, Außer Atem und ich weiß jetzt nicht alle die deutschen Titel dieser französischen Filme, aber man kennt ja, wenn man Außer Atem gesehen hat von Godard, sein erster Langfilm, dann weiß man ja, dass er sozusagen mit Belmondo sozusagen imitiert Bogart halt, ne? Und Godard nimmt sich sozusagen den amerikanischen Krimi-Film oder den Film Noir-Film vor, aber liest ihn dann halt durch seine eigene französische Art und Weise. Und die Münchner, die neuen Münchner, rezipieren sozusagen diese amerikanischen B-Movies durch den Filter von Godard. Aber sie lieben das Genre-Kino, was ja in Deutschland zu der Zeit schon im Prinzip gar nicht mehr so richtig existiert im Kino. Der zum Beispiel der Polizeifilm oder der Krimi, den Fritz Lang im Weimar Kino sozusagen erfunden hat mit Mabuse und mit M und solchen Filmen, der ist ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich im deutschen Kino nicht mehr vorhanden und er wird, ist, ist der ist ins Fernsehen abgewandert durch
Ja.
die Edgar Wallace Filme und so weiter halt, ne? Dasselbe mit dem Science-Fiction-Kino. Wenn man wieder ins Weimarer Kino zurückgeht, dann kann man die Science-Fiction-Filme sich da ansehen. Und dann nach den Nazis gibt es das sozusagen nicht mehr im westdeutschen Kino. Und insofern ist so ein Film wie Galaxis ein halt auch extrem frisch, weil es ein ganz ist ein
Genau, vielleicht kann ich
kurzer
kurz erzählen, worum das
Science-Fiction-Film.
geht. Genau,
Ja.
das ist ein genau, du hast die Tanzszene irgendwie angesprochen, aber der Film beginnt eigentlich damit, dass gesagt wird, dass die Männer eigentlich von Aliens entführt worden sind, oder? In der Zukunft. Und wir haben jetzt dann so ein Matriarchat eigentlich und zwei Männer werden zu so ein paar Frauen gerufen und man weiß eigentlich nicht warum. Also es gibt ein sehr recht emotionsloses Telefonat. Also ja, guten Tag, kommen Sie bitte heute um 16 Uhr hierher oder so. Und dann sitzen diese Männer da und es ist nicht ganz klar, was geht jetzt vonstatten und dann soll der eine eben anfangen zu tanzen und tanzt auch mit den Frauen und dann sich eine auswählen von denen und wählt dann eben tatsächlich eine aus und dann fragen sie den anderen, der auch nicht tanzen musste, weil er irgendwie nicht tanzen möchte und der sagt, ich kann mich nicht entscheiden zwischen diesen drei Frauen und dann sagen die, ah, dann nehmen wir sie und dann zieht er bei denen ein und man weiß nicht ganz genau, auch in diesem Film, was war das jetzt? Man hat das Gefühl, die Frauen regieren die Welt und die wollen vielleicht, brauchen die Männer aber noch zur Fortpflanzung oder so. Und das war vielleicht jetzt irgendwie so ein Auswahlmechanismus. Vielleicht war es auch ein WG-Casting, keine Ahnung. Aber das ist auch ein Film, mit dem die Frauen die Oberhand haben und trotzdem der auch wieder, ne? Also man könnte sagen, ja, das ist so ein Geschlechterspiel oder so. Aber am Anfang haben wir diese Science-Fiction-Prämisse erstmal darin. Und das war auch wieder dieser Clash, den ich irgendwie gefühlt habe, dass genau der Godard-Film nicht direkt anfängt mit, es ist das Jahr 3000 und es gab eine Obduktion der Aliens oder so.
Genau, ja, der Film fängt ja dann, ich sag mal, sozusagen, wir kennen ja alle Star Wars, wie das so anfängt, der berühmte Anfang. Und Tomé's Galaxis von 1967 hat einen ähnlichen Anfang sozusagen, den er natürlich dann nicht von Star Wars kopiert hat, wo wir im Prinzip einfach nur lernen, dass es irgendwelche Außerirdischen gab, die, wie du gerade gesagt hast, die Männer der Erde, der Erdbevölkerung entführt haben und um ihr eigenes Leben weiterzuführen. Und dadurch gibt es auf der Erde ein Männerbedürfnis
Ja.
sozusagen. Es gibt nicht mehr so viele Männer. Und damit fängt der Film an, und man sieht da sozusagen einen Computer, Was ganz, ganz neu war da zu der Zeit, Rudolf Thomé war immer ein früher Adapter von neuen Technologien gewesen. Er hat da in der Tat sozusagen, so dieser IBM-Computer ist das gerade aufgekommen und den gibt es dann da sozusagen im Film. Und dann geht das in den Alltag über, ins normale Leben sozusagen, in eine Art Studentenbude, die ganz karg eingerichtet ist. Und es gibt da nichts mehr weiter Science-Fiction-mäßiges sozusagen. Wenn das bedeuten sollte, dass die meisten Science-Fiction-Filme immer irgendwie in der Zukunft spielen, die dann von uns aus gesehen auch Sachen hat, die es in unserer Welt gar nicht gibt, sozusagen halt. Es gibt immer eigentlich eine Diskrepanz dazwischen halt. Und Tomé macht das nicht, ne? Der Tomé sozusagen stellt die Gegenwart der Zukunft sozusagen gleich, in dem Sinne dann halt, ne? Und er betrachtet die Zukunft aus der, für die zukünftigen Menschen ist ja die Zukunft keine Zukunft, sondern es ist ihre Gegenwart, es ist ihr Alltag halt sowas, ne? Und es wird halt gesagt, okay, wir sind im Jahr 2000, aber dann im Jahr 2000, diese Frauen und Männer verhalten sich ganz alltäglich, ganz normal. Es gibt da denn in dem Sinne nichts Zukünftiges mehr. Und Tomé spricht in meinem Interview darüber auch ein bisschen, dass er zum Beispiel den Stanley Kubrick-Film 2001 dafür kritisiert hat, dass er das gerade nicht so gemacht hat. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen so paradigmatisch für die Münchner Schule, dass, oder nicht die Münchner Schule, die neue Münchner Gruppe, dass sie, wie gesagt, den Alltag und das Filmische, was ja normalerweise nicht das Alltägliche ist, auf dieselbe Ebene gestellt haben. Und dadurch wird das Genre in das Leben sozusagen eingebaut, dass man sich im Leben durch das Genrefilm bewegt, dass man sozusagen die Verhaltensmuster, die Gesten, die Körperlichkeiten, auch durchaus die Sprüche, mal so ganz locker leicht in sein eigenes Leben einbaut, um mal zu sehen, okay, wie funktioniert das dann? Und man sieht das in Galaxis, weil Lemkes Figur sozusagen als Filmfigur trotzdem auch eine Figur ist, die sozusagen aus den Genrefilmen gespeist wird. Also seine Sprüche da drin sind ja durchaus auch angeeignet, die er sich vom Filmesehen sozusagen entnommen hat. Und ich glaube, das war extrem frisch gewesen damals, weil, wie gesagt, der junge deutsche Film hat in dem Sinne keine Genrefilme gemacht. Es gibt von Schlöndorff dann Mord und Totschlag, der vielleicht ein Genrefilm ist. Und ja auch danach gab es ja auch nicht so viele Genrefilme im deutschen Kino auf der großen Leinwand. Das
Es ist
neue
bis
deutsche
heute ja bei
Kino hat.
uns die Debatte, dass immer, also ich habe neulich ein Interview mit einem
Genau.
Schauspieler gehört, der meinte, also einerseits ist quasi Deutschland komplett verhaftet im Genrefilm, weil Kriminalgeschichten im Fernsehen das Ding sind. Also ein Tatortdarsteller hat neulich in einem Interview, das ich gehört habe, gesagt, der aus einer Polizistenfamilie kommt und er wurde gefragt, warum er kein Polizist geworden ist und meinte, naja, bin ich ja jetzt im Tatort? Und dann meinten die, ah ja, okay, und warum? Und er meinte, naja, es gibt in Deutschland nichts anderes im Kino, im Fernsehen. Also man kann nur Polizist oder Verbrecher sein. Er würde auch gerne mal einen Architekten spielen oder sowas. Also einerseits sind wir quasi voll mit Genrekost in Deutschland und andererseits ist es jedes Jahr so, dass wir über jeden Actionfilm, Martial Arts Film, irgendwie deutschen Horrorfilm oder so fröhlich sind, wenn der mal ins Kino kommt. Also ich denke, das, was man jetzt auch hier sieht, ne, aha, Genreansatz im deutschen Kino ist etwas, das wir heute immer noch betrauern eigentlich tatsächlich, ja.
Ja, und so eine der Sachen, die mir aufgefallen ist in dem Arbeiten zu dem Buch, ist, ich sag mal, die Filmemacher der Neuen Münchner Gruppe nach 1972 haben sie auch dann andere Filme gemacht, als die, über die wir uns jetzt unterhalten. Rudolf Thomé und Klaus Lemke haben ja lange Karrieren gehabt. Martin Müller hat dann keine weiteren Filme
Ah, also die
gemacht.
neue
Lemke
Münchner Gruppe ist
spielt
auch
am.
diese Zeit für dich. Es geht, die ändern dann ihren Stil, sagst du.
Genau, das hört dann auf. Also das hat damit zu tun, auch dass Tomé zieht dann um von München nach Berlin und macht dann auch wirklich andere Filme, also auch stilistisch, ästhetisch andere Filme. Lemke geht nach Hamburg und findet dann sozusagen ein Zuhause in den Hamburger Rockern und er macht dann den berühmten Film Rocker und noch ein paar andere, macht aber dann wirklich auch andere Filme, als die er in den 60ern gemacht hat. Martin Müller hört auf, Filme zu machen, und wird dann Tonmeister. bei vielen deutschen Filmen. Und wie gesagt, Enke Spilz, die machen dann noch drei weitere längere Filme und hören dann komplett auf, auch Filme zu machen. Was aber, der Punkt ist dann dieser, dass man in den neuen Münchner Gruppefilmen der Mitte bis Späte der 60er Jahre und in die frühen 70er Jahre sozusagen eine Affirmierung des Genre-Kinos sehen kann, die relativ singulär oder eigen ist in der damaligen deutschen Filmszene. Und die ist sozusagen aus dem deutschen Kino danach rausgefallen. Und es gibt dann sozusagen wieder eine Art Diskontinuität, die nur vereinzelt hier und da aufgegriffen worden ist. Sowas wie von, sagen wir mal, Dominik Graf, als so den berühmtesten davon. Und
Ja. Welt am Draht von Fassbinder und
Welt am
sowas war da
Draht
aber
von
auch, ne,
Fassbinder,
so.
genau. Oder dann jetzt halt in der Berliner Schule jemand wie Christian Petzold, der irgendwie auch im Genre-Kino ja arbeitet, aber halt auch durchaus entrückt, halt so durch zwei, drei Stufen entrückt halt, ne? Oder jetzt sowas wie.
Und der diese Tatort, wie heißt der nochmal, diese tatortmäßigen Filme in der Berliner Schule,
Ja, oder Thomas Arslan jetzt mit seinem, halt sowas, ne? Genau, also
genau,
mit
den meinte ich,
Verbrannte
ja.
Erde zum Beispiel. Also es gibt ja immer mal wieder Leute, die sagen, okay, wir machen mal auch Christoph Hochhäusler mit seinem neuen Film La Mort Viendra, der hier bald Premiere hat in Deutschland, der so ein bisschen Jean-Pierre Melville mäßig ist. Also es ist, natürlich gibt es immer mal wieder einen Genre Versuch, ein Genre-Filmversuch, aber als Tradition ist es halt eher schwierig im deutschen Kino. Und die Tatsache, dass die neue Münchner Gruppe in vielerlei Hinsicht aus der deutschen Filmgeschichte gefallen ist, dass sie nie richtig rezipiert worden ist, auch von der akademischen Geschichtsschreibung, die kommen eigentlich gar nicht vor in den Büchern. Ich sag mal, als Hypothese sage ich einfach mal, dass es hätte auch anders sein können. Und es gab sozusagen den Samen, der damals nicht aufgegangen ist. Der wurde nicht richtig verpflanzt, sozusagen halt. Und warum das so geschehen ist, ist kompliziert. Das versuche ich in dem Buch zu erklären. Das sind natürlich Spekulationen. Man kann das jetzt nicht so komplett beweisen. Aber ich glaube halt in der Tat, es hat auch was damit zu tun gehabt, wie damals die Politik oder um 68 das Verständnis von Film war halt ein anderes gewesen oder das dominante Verständnis auf der politischen Linken war ein anderes gewesen als Genre-Kino zu machen dann halt. Und das hat irgendwie, glaube ich, gewonnen, also den Kampf. Und dadurch hat sich dann aber auch durch dann sagen wir mal, Dominanz des neuen deutschen Kinos in den 70ern. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan des neuen deutschen Kinos. Ich sage das jetzt nicht als Negatives. Ich liebe Fassbender zum Beispiel. Aber er hat halt in dem Sinne, das Kino, was sie da gemacht haben, das war dann halt nicht das typische Genre-Kino gewesen, was man halt kennt aus dem amerikanischen oder französischen Kino zum Beispiel.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Was würdest du denn sagen, nimmt man. Oder können wir noch mitnehmen, vielleicht aus dieser Betrachtung der neuen Münchner Gruppe? Also ich finde das schön, diese Idee, was hätte noch gewesen sein können? Hätte das sein können, dass wir so eine seltsame Nouvelle, frühe Nouvelle Vague trifft Genre-Kino-Tradition auch in Deutschland haben. Es wäre irgendwie schön gewesen. Also man sieht diese Filme und denkt so, was hätte eigentlich daraus noch so entstehen können? Was ist für dich noch heute irgendwie interessant, wenn man sich mit diesen Filmen beschäftigt?
Ja, ich sag in dem Schlusswort, so was ist denn so das Nachleben der neuen Münchner Gruppe? Ist das nur so eine antiquarische Sache, dass man halt so als Filmliebhaber, lass uns das auch mal angucken, aber nur dafür, was es auch noch gegeben hat? Und ich sag mal so, ich glaube, es gibt ein Nachleben der neuen Münchner Gruppe, das man so ein bisschen herauslesen kann, wenn man sich Teile der Berliner Schule-Filme angucken will, die viel auf der Oberfläche ganz anders sind als die der neuen Münchner Gruppe. Aber es ist auch so, dass jemand wie Petzold und Thomas Arslan, auch teilweise Christoph Hochhäusler, durchaus explizit gesagt haben, dass sie große Fans dieser Filme sind oder
Petzold
gewesen
von Rote
sind.
Sonne habe ich zum Beispiel
Auch in
gesehen,
der
ja, ne,
Kölner,
hat darüber
Köln,
gesprochen.
genau, und er hat auch irgendwo mal, ich sag mal, während der Haupt-Covid-Zeit hat er mal, glaube ich, vom Frankfurter Filmmuseum, wenn ich mich richtig erinnere, Carte Blanche bekommen für so ein Online-Event. Und da hat er auch Rote Sonne, glaube ich, gezeigt und hat dann auch explizit gesagt, das waren seine Lieblingsfilmemacher der damaligen Zeit, weil sie Kino als Kino begriffen haben und nicht Kino als Mittel zum Zweck. Und dass gerade in Deutschland ja eigentlich oftmals, auch bis heute, immer wieder in der Diskussion ist, dass Kino ein Mittel zum Zweck ist. Und das ist so das Pädagogische an der ganzen Sache. Und das haben die neuen Münchner Gruppe halt, Leute halt effektiv abgelehnt und das halt auch in ihrer Praxis ganz anders gemacht. Also was auch immer man über diese Filme denken mag, die sind auf keinen Fall pädagogisch, die sind auf keinen Fall Message-Filme und so weiter. Und ich glaube, dass man, es wäre noch ein großer Wunsch für mich, dass es vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit gibt, vor allem diese Kurzfilme auch mal auf einer DVD, Blu-ray zu sammeln, erhältlich zu machen, sodass die Leute sich das mal angucken, auch Filmemacher, auch junge Filmemacher, und sagen, okay, wir haben in unserer eigenen Tradition die deutsche Filmgeschichte, die natürlich nie im Vakuum existiert, die immer auch mit anderen Filmtraditionen kommuniziert, ist klar. Aber es gab was, wo man sich nochmal, wo man von lernen kann und sagen, okay, die haben schon was gemacht, was wir jetzt nicht unbedingt imitieren sollten, weil wir sind nun mal 60 Jahre später auch mittlerweile wieder. Aber trotzdem, man kann sich sozusagen mit denen unterhalten und darauf aufbauen, sozusagen, dann halt es. Sie haben einen Weg gewesen, den wir eigentlich nicht gegangen sind, den man aber trotzdem noch gehen könnte, auch gerade, weil meine Behauptung ist, dass die Filme eigentlich sehr progressiv sind, auf vielerlei Hinsicht, und eben nicht rechtslastig, wie sie erstmal ein bisschen vermutet worden sind von den damaligen Filmkritikern, die auf der Oberhausener Seite standen, sage ich mal halt. Und insofern kann, glaube ich, durchaus mal das Wiederentdecken in der Filmgeschichte kann neue Möglichkeiten für Filmemacher heute aufwerfen. Das sieht man auch, vielleicht noch so reingeworfen, einen Film, den ich hier auch geschickt habe, glaube ich, Die Geschäftsfreunde von Martin Müller. Wenn man sich den Film ansieht, dann kann man, glaube ich, man kann das sozusagen im guten Sinne zu viel bekommen, weil das ist sozusagen Quentin Tarantino, 25 Jahre bevor es Quentin Tarantino gab. Es gibt diese Versuchsanordnung dieser Hitman, die aber dann, anstatt einfach nur ihre Arbeit auszuüben und den Typen umzulegen, den sie umlegen sollen als Auftragsarbeit, sich mit allem anderen beschäftigen, sich Liebeleien und unterhalten, komische Sachen, tanzen, flippern, Zeitvertreib machen. Also wie man das dann aus dem klassischen Tarantino-Kino dann halt auch kennt im Endeffekt. Das hat aber Martin Müller schon damals 1969 gemacht. Halt. Und so einen Film, glaube ich, gibt es überhaupt nicht im deutschen Kino. Also ich kenne wirklich keinen, der das dann danach nochmal so gemacht hat wie Müller. Und das wäre, glaube ich, eine Riesenöffnung fürs deutsche Kino.
Ja, das ist wirklich furchtbar, also dass das nicht verfügbar ist, ne? So ein paar, also offensichtlich natürlich auch zur Sache Schätzchen und so, sind auch irgendwie auf YouTube hochgeladen, so, weil das natürlich so ein Kultfilm war. So einen anderen Kurzfilm habe ich da jetzt auch gefunden. Also man findet schon was irgendwie, aber bei vielen Sachen, auch wenn man danach sucht, findet man echt irgendwie fast gar nichts oder man findet einen Ankündigungstext von deinem eigenen Buch oder sowas. Also, dass wir nicht irgendwie, muss ja auch keine DVD sein, aber irgendeine Online-Plattform haben, wo die Sachen mal irgendwo verfügbar sind, damit man die wenigstens überhaupt mal sehen kann. Das ist natürlich schade. Gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, ne? Wir machen einen Podcast jetzt darüber und oft ist es, glaube ich, so, dass Leute uns zuhören, die die Filme nicht gesehen haben, über die wir sprechen. Aber jetzt ist es halt auch so schwer, die zu finden. Ihr macht ja dann auch noch mal eine Veranstaltung, wo man welche sehen kann. Mich würde noch so interessieren, vielleicht zur eventuellen vielleicht Kritik dieses Begriffs Neue Münchner Gruppe. Es gab ja auch schon bei deinem Fokus auf die Berliner Schule auch Widersprüche, als Leute gesagt haben, naja, gibt es das überhaupt, die Berliner Schule? Kann man die Leute jetzt so gruppieren? Wie ist es denn jetzt bei der Neuen Münchner Gruppe? Du sagst, das ist ja auch ein Begriff, den du jetzt so auch neu definierst. Und das ist ja auch immer total hilfreich, damit jetzt Leute, die das hören, auch zum Beispiel Hörer von uns und Hörerinnen sagen, aha, Neue Münchner Gruppe, das schaue ich mir mal an und so. Es ist ja auch wie so ein Genrebegriff oder so, den man neu erfindet, dass man natürlich auch die Leute auf ein Schild heben will und sagen will, beschäftigt euch mal mit denen. Und ich fand es total hilfreich. Gibt es auch Leute, die das kritisiert haben oder vielleicht auch Protagonisten der Neuen Münchner Gruppe, die sagen, nee, eigentlich gehören wir gar nicht zusammen oder so. Das würde mich mal noch interessieren.
Ja, danke dafür, dass du das fragst. Es ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Ich sage ganz am Anfang in der Einleitung auch, dass es mir in der Tat nicht darum geht, einen exklusiven Kanon hier jetzt zu definieren. Ich hatte zum Beispiel ursprünglich gedacht, dass ich Roger Fritz auch mit ins Buch nehmen würde. Den habe ich mich auch gesprochen. Und der wird oftmals mit der Neuen Münchner Gruppe assoziiert. Es gibt auch Leute wie Maran Gossow oder Eckart Schmidt zum Beispiel, die auch oftmals mit denen assoziiert werden. Ich habe mich im Endeffekt auf die sechs Leute, die es halt im Buch vorkommen, also Rudolf Thomae, Klaus Lemke, Max Zielmann, Werner Enke, Mai Spilz und Martin Müller, ich habe mich darauf geeinigt, weil für mich im Endeffekt diese Filmemacher und deren Filme eine gewisse ästhetische Haltung gemein haben, die ich beim Betrachten der Filme, das wurde mir erst beim intensiven Betrachten der Filme richtig bewusst gewesen. Das war keine These gewesen, die ich am Anfang hatte. Und mir wurde halt auch bewusst, dass so jemand wie Roger Fritz, dessen Filme ich sehr mag, die haben eine ganz andere Haltung. Und die haben halt nicht diese Nonchalance, die ich mit den Filmen, mit der Neuen Münchner Gruppe assoziiere. Aber natürlich gibt es auch innerhalb der Filmemacher durchaus unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel, sie können sich alle darauf einigen, dass Lemke, Thomae, Zielmann, das ist die Urgruppe. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drum. Das sind die drei, die sind auf jeden Fall der Kern. Ob jetzt Martin Müller dazu gehört oder nicht, das ist sozusagen, den kennt man eigentlich gar nicht. Also aus den ganzen Leuten kennt man ihn am wenigsten. Er war der Jüngste gewesen. Der wurde aber dann richtig von sozusagen von seinem älteren Freund Klaus Lemke vereinnahmt und dazu zu animiert, Filme zu machen. Und meiner Meinung nach hat er mit die schönsten Filme der Gruppe gemacht, sozusagen schon fast reflektierend über die Gruppe, sozusagen durch das Sehen der Gruppe, das Fansein dieser Filme hat er seine Filme gemacht. Werner Enke und Mai Spilz Filme sind in vielerlei Hinsicht durchaus anders, weil sie halt auch richtig in diese Komödiensache reingehen, wogegen die meisten Neuen Münchner Gruppe Filme keine Komödien sind, sage ich mal, halt. Aber Werner Enke und Mai Spilz kommen in Kleine Front vor. Der Werner Enke spielt da die Hauptfigur. Der spielt auch die Hauptfigur in anderen Lemke-Filmen.
Also bei dir ist es so eine thematische Verbindung, aber auch eine personelle Verbindung irgendwie so, ne? Und dann ist das so ein Kondensat.
Genau, es ist so, sowohl als auch. Also thematisch, aber auch, ich sag mal, Haltung. Also eine Haltung, die ich dann halt auch durchaus als eine ästhetische, aber auch als eine politische Haltung anbiete in dem Buch. Es ist in dem Sinne so Themen, wie gesagt, es gibt ein paar Themen, die man in den Filmen sehen kann. Es geht zum Beispiel in vielen Filmen oftmals um Heirat oder um das Verheiratetsein, was von sehr jungen Menschen und die
Und
Komplikationen.
damit
Das
auch um die
könnte ein
bürgerliche
Thema sein, sag
Gesellschaft
ich.
natürlich so ein bisschen, ne?
Die bürgerliche, genau, um die bürgerliche Gesellschaft. Aber wie gesagt, es sind halt keine Themenfilme in dem Sinne halt, ne? Für mich ist es schon eine Sache der Haltung, die ich dann durchaus als politische Haltung lese, die sie von anderen Filmemachern unterscheidet, die manchmal auch mit der Gruppe assoziiert werden. Also auch jemand, sagen wir mal, wie Jean-Marie Straub ist eine wichtige Person im Leben der Neuen Münchner Gruppe, aber er macht ganz andere Filme. Aber er war so ein bisschen der Godfather, der sie ein bisschen, der auch wirklich mal gefüttert hat mit Spaghetti und sowas. Aber seine Filme sind ja radikal anders. Peter Nessler, jemand, den du im Vorgespräch erwähnt hast, der auch ein Unterzeichner eines Manifests war, sozusagen, dass diese Neue Münchner Gruppe 1965 auf dem Oberhausener Filmfestival 3 Jahre nach dem Ur-Oberhausener Manifest verteilt hatte.
Viele Manifeste, wir müssen vielleicht auch mal wieder ein Manifest machen in der Filmkritik oder so, ne?
Genau, Manifeste sind durchaus, Manifeste sind ja immer eine Aussage über das,
Ja.
was man machen will, was es ja noch nicht gibt, sozusagen. Und dann gibt es eine Richtung, sozusagen, dann halt, ne? Und ich sag mal, das Neue Münchner Gruppe Manifest, also, und das als Manifest zu lesen, ist sich, ich sag mal, es ist vielleicht ein bisschen überzogen, es ist ein ganz kurzer Text. Aber trotzdem, man hat sich diesen Text halt zusammengebastelt und unterschrieben und man hat sich da auf dem Oberhausener Filmfestival 1965 auch als Protest hingestellt, weil man seine eigenen Filme nicht ins Festival bekommen hat, sage ich mal halt sowas. Ne? Und insofern, ja, man sollte sich, meine Hoffnung ist, dass das Buch auch dazu animiert für Filmliebhaber, für Filmwissenschaftler, für cinephile Leute in Deutschland, sich darüber zu unterhalten, halt so, wer gehört dazu, warum nicht? Und man kann das auch anders lesen, es gibt gar keine Frage. Mein Freund Bernhard Marsch, den ich schon erwähnt habe, von der Kölner Gruppe, würde sicherlich auch argumentieren, dass jemand wie Maran Gossow, der Exil-Bulgare, der sehr wichtig war zu
Ja.
der Zeit damals, auch als Produzent, dazugehört. Ich argumentiere in dem Buch, es ist nur als sozusagen als Nebenargument, warum Gossow halt anders ist als die Neue Münchner Gruppe Filme. Und zwar vor allem auch im Verhältnis zu den Frauenfiguren zum Beispiel, dass es vielleicht nicht ganz so progressiv in seinen Filmen ist wie in der Neuen Münchner Gruppe.
Du hast doch noch mal auch ein paar Veranstaltungen, ne? Ist es im nächsten Frühjahr, oder? Sind so ein paar Sachen, wo man jetzt noch die Filme sehen kann? Vielleicht, genau, muss ja nicht bei allen ins Detail gehen, aber kannst du noch mal kurz
Ja.
sagen, so, wenn sich Leute jetzt interessieren für die neue Münchner Gruppe, wo kann man da was sehen?
Genau. Also es gibt 4 Events, nur ganz kurz. Am 14. Dezember 2024 im Werkstattkino München, am 7. Februar 2025 in Köln im 813 Filmclub, am 9.2. im Metropolis in Hamburg und am 11.2. im Zeughaus-Kino in Berlin. Und alle diese Events, es wird keine Lesung geben, sondern es ist so eine Art Buchgespräch mit Filmvorführungen. Also alle 4 Events werden 4 bis 5 Kurzfilme nochmal zeigen, dann halt auch. Und hier und da wird vielleicht auch einer der Filmemacher, die noch am Leben sind, auch dabei sein.
Ja, super. Also genau, ich habe es mir ja schon eingetragen, 11. Februar. Da bin ja jetzt auch in Berlin. Genau, komme ich vorbei, es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen. Marco, mich würde noch eine Sache interessieren. Du hast jetzt die Kölner schon so im Nebensatz angesprochen. Du hast dich lange mit der Berliner Schule beschäftigt, jetzt mit der neuen Münchner Gruppe. Bleibt das jetzt so eine Sache von dir? Also das deutsche Kino, wen kennt man noch nicht? Kommt als nächstes das Buch über die Kölner? Oder sagst du jetzt reicht's mir mal mit dieser ganzen Thematik? Jetzt mache ich irgendwas anderes als nächstes.
Ja, das ist witzig, dass du das ansprichst, weil ich bin gerade zurück von der German Studies Association Conference, was hier in den USA die Haupttagung der Germanisten, alles, was mit Deutschland zu tun oder deutscher Sprache zu tun
Es
hat.
ist halt für uns super interessant, dieser Blick, ne? Irgendwie, dass du jetzt aus den USA und sagst, ah, guck mal hier, diese Filmströmung
Genau,
kennt ihr irgendwie gar nicht, ja.
genau. Und das kam auch ein bisschen als Frage auf. Eine sehr schöne Spekulation oder als Angebot, das gemacht worden ist, dass gerade in einer Filmkultur, wo das Genre-Kino es sehr schwer hat, kann man eventuell Gruppen auch sozusagen als ein Ersatzgenre rezipieren,
Ja.
weil es geht ja in Genres immer um Nachbarschaften. Es muss viele Filme geben, die irgendwie was sehr Ähnliches machen. Viele Horrorfilme, sodass
Genau.
die Horror.
Kategorisierung, und das macht man auch bei Strömung,
Genau,
ja.
und Konventionen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das war halt auch irgendwie, die Berliner Schule ist so in vielerlei Hinsicht ganz anders. Also die Filmemacher der Berliner Schule sind ja natürlich ganz eigen in vielerlei Hinsicht, aber es gab zumindest mal einen Moment, wo man sagen konnte, okay, es gibt auch genug Überschneidungen und diese Überschneidungen differenzieren sie vom anderen deutschen Kino doch sehr. Und die haben dann sozusagen ihre eigene Ecology, ihre eigene Nachbarschaft so erschaffen. Oder wie Dominik Graf das immer sagt, halt für seine eigenen Filme, dass er im Prinzip im deutschen Fernsehen sich sozusagen seine eigene Nachbarschaft erarbeitet hatte, indem er halt Polizeifilm nach Polizeifilm nach Polizeifilm gemacht hat. Ich glaube, dass die Neumünchner Gruppe auch sowas gemacht hat. Die Kölner Gruppe, die ja noch unbekannter ist als die Neumünchner Gruppe, die aber halt auch wie die Münchner Freunde sind oder gewesen sind, zumindest mal in den 80ern, in den 90ern und durchaus in die 2000er halt auch hinein, haben auch so 50, 60 Kurzfilme und ein paar Langfilme gemacht, die dieselbe Leichtigkeit haben, behaupte ich mal, wie diese Neuen Münchner. Also ich glaube, die Kölner Gruppe sind die wirklichen Nachfahren der Neuen Münchner Gruppe. Die haben auch diese Nonchalance. Die auch sehr, ich sag mal, eigen ist, aber halt in Köln und nicht in Schwabing. Und aber ob ich über die Kölner Gruppe ein Buch mache, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, ob es überhaupt Interessenten gibt. Ich hatte halt extremes Glück gehabt, dass der Transkriptverlag
Genau, bei
auf
dem
mich
ist erschienen,
zugekommen
ja.
ist. Und genau, und ich habe mit Jamie Fisher zusammen ein Buch herausgegeben zur Berliner Schule, das der Transkriptverlag dann auf Deutsch übersetzt hat und dann auf Deutsch rausgegeben hat. Und dadurch sind die auf mich zugekommen und haben mal nachgefragt, was ich so mache. Und ich habe ihnen das dann vorgeschlagen. Ich sag mal, so ein Buch hätte man nicht auf Englisch machen können, weil es, wie gesagt, diese Filme nicht gibt oder viele davon nicht gibt. Und selbst die es gibt, gibt es nicht mit Übersetzung halt. Und dann macht es ganz schwierig für anglizistische Verlage, das herauszugeben. Insofern weiß ich nicht genau, ob es jetzt nochmal eine andere Gruppe ist. Es ist jetzt keine, ich sag mal, es ist jetzt nicht mein Brand sozusagen. Oder zumindest mal nicht als
The
gewollt. Das,
Gruppenguy,
genau, das ist wahrscheinlich irgendwie, dass Leute über mich denken, okay, es ist der Typ halt, der macht immer
ja.
was über Gruppen. Das war aber nicht so geplant
Ja.
gewesen. Insofern weiß ich nicht. Ne, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, ein Buch einfach nur über einen einzelnen Filmemacher mal zu schreiben. Ich bin durchaus sehr an Christoph Hochhäusler interessiert, und über den gibt es ja auch nicht so viel. Ich bin auch sehr also das Neue Münchner Gruppebuch kommt auch aus einem Interesse am sogenannten politischen Kino in Deutschland und was das überhaupt ist, das politische Kino. Und ein
Ja,
Teil,
das wäre sehr interessant tatsächlich auch, ja.
so, ne, und als Teil des Buches über die Neue Münchner Gruppe geht es halt auch darum, dass vielleicht überraschenderweise das Neue Münchner Gruppe Kino durchaus als ein alternativpolitisches Kino gelesen werden kann, das dann aber verschwunden worden ist, sozusagen halt. Ne? Und deine Hörer können sich, wie gesagt, also in dem Buch gibt es diese Filmografie, wo die 32 Filme aufgelistet worden sind und die werden halt auch identifiziert. Die Filme, die es gibt auf DVD, das sind halt teilweise die Langfilme, die Filme von Enke und Spilz, die gibt es halt. Und da sind auch die zwei Kurzfilme drauf auf der zur Sache schätzenden DVD. Rudolf Thomé hat alle seine Filme herausgebracht, aber nicht die Kurzfilme. Aber man kennt seine vier Langspielfilme der Zeit der Neuen Münchner Gruppe, die kann man halt sehen. Von Klaus Lemke gibt es nur einen Film der Zeit, Negresco, der ungewöhnlichste ist, der meiner Meinung nach auch, ich sag mal, nicht richtig funktioniert, der so ein bisschen so ein Ausläufer ist. Den kann man kriegen. Aber Lemke war halt immer so ein bisschen so guerillamäßig gewesen. Der hat dann auch Sachen hochgeladen, dann halt ins Netz. Die kann man schon durchaus hier und da finden. Und dann die Filme von Martin Müller, die gibt es, soweit ich das weiß, überhaupt nicht zu finden. Es sei denn, man kennt sich in den cinephilen Kreisen aus, wo sie halt ein bisschen zirkulieren. Aber die Leute haben sie halt, soweit ich weiß, nicht auf Plattformen hochgeladen.
Also ja, man kann genau das suchen oder zu euren Veranstaltungen kommen.
Genau. Und einer der Gründe, das ist vielleicht noch interessant für deine Hörer, einer der Gründe, warum es viele dieser Filme es nicht gibt, ist, dass die einfach sehr nonchalant waren im Verhältnis zum Gebrauch der Musik, zur Filmmusik. Sie haben halt einfach Songs von den Rolling Stones und von Bob Dylan und sowas einfach genommen, reingenommen ohne die Rechte zu haben. Und dadurch kann man sie halt nicht kommerziell auf DVD und Blu-ray verwerten, halt sowas. Ne? Das gibt's, das ist halt gegen das Gesetz halt einfach dann halt. Und aber die Musik spielt halt eine so wichtige Rolle in den Filmen dann halt auch. Man kann sich nicht richtig vorstellen, einfach nur die Filme herauszubringen ohne die Musik. Halt, da würde was richtig fehlen, so sage ich mal.
Ah, interessant. Ja, das kenne ich von so aktuellen, von Videospielen oft, dass in irgendeinem Soundtrack von irgendeinem Skateboard-Game war dann ein Song von einer Band und deswegen kann es jetzt nicht nochmal rausgebracht werden oder man muss den erst entfernen und so. Und das ist natürlich bei Filmen dann auch schwierig, ja. Ja, wir hoffen, das Buch wird erfolgreich, die Veranstaltungen werden voll und dass diese Filme irgendwie entdeckt werden oder sich jemand nochmal erbarmt, eine DVD rauszubringen oder sowas. Ich kann sagen, auf jeden Fall. Ja, ich habe die, die du mir geschickt hast und die ich geschaut habe, fand ich richtig, richtig interessant. Danke, dass du uns das näher gebracht hast.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch, Christian. Und ich darf sagen, dass offiziell heute das Buch auch schon zum ersten Mal käuflich zu erwerben ist. Es sollte schon vor ein paar Wochen draußen sein, aber auf der Transkriptverlag-Webseite kann man es in der Tat jetzt kaufen. Auf Amazon.de steht noch immer, dass es in den nächsten 7 Monaten verschickt wird. Das ist aber,
Das ist natürlich
das ist
schlecht.
ein, das ist schlecht, es ist ein Fehler. Aber man kann es in der Tat auf der Transkriptverlag-Webseite kaufen, sowohl als E-Buch als auch als Buch. Und das Buch hat 170 Bilder drin. Das war auch ein Ziel gewesen des Buchs.
Also da hast du auch Sachen archiviert dann.
Genau, sodass die Leute, die einfach die Filme nicht sehen können, dass sie zumindest mal einen guten Eindruck kriegen, wie diese Filme auch aussehen. Und ich versuche dann halt auch durch eine relativ nahe Beschreibung der Filme, das dem Leser zugänglich zu
Ja,
machen, halt so.
genau. Also wenn ihr es kauft, dann genau, vielleicht direkt bei der Transkript Webseite. Und ja, Marco, wir reden wieder dann, wenn das Kölner Buch kommt oder irgendein anderes. Oder so auch mal vielleicht
Genau.
gerne einfach auch mal, wenn wieder mal ein Berliner Schulefilm oder sowas rauskommt, ne, können wir auch noch mal quatschen und sehen uns dann
Gerne.
hoffentlich auch im Februar auf der Veranstaltung. Vielen Dank.
Ja, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Und genau, ja, dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Oder vielleicht moderiere ich auch nicht die Folge, dann ist da Yannick oder Arabella oder Lukas zu hören. Bis dann.